Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Bekannt wurde er mit dem Gedichtband Pech und Blende. Berühmt mit den Romanen Crusoe und Stern 111 über die letzten Jahre der DDR. Morgen erhält Lutz Seiler den wichtigsten deutschsprachigen Literaturpreis, den Büchnerpreis.
Mein Jahrgang 63, jene endlose Folge von Kindern geschraubt, in das Echo-Gewölbe der Flure verkrochen, beim Gehen.
Lutz Seiler, geboren 1963 in Gera, aufgewachsen in einem Dorf in der Nähe.
Gebeugt in die Tasche eines anderen fremden Mantels, 7, voll Wachs mit einer aus Dielen geatmeten Schwere.
Sein Heimatdorf Kulmitsch gibt es nicht mehr. Es wurde für den Uranbergbau geschleift.
8, mit einer aus Piss, Becken zu Kopf gestiegenen Schwere. Wir hatten Gagarin, aber Gagarin hatte auch uns.
Im Jahr 1990 erschien in der unabhängigen Verlagsbuchhandlung Ackerstraße in Ost-Berlin ein broschiertes Bändchen mit letzten Gedichten aus der DDR. Die 10 beteiligten Lyriker waren ganzseitig auf Schwarz-Weiß-Fotos zu sehen und der drittletzte Autor fiel ein bisschen aus dem Rahmen. Er war der Einzige, der noch richtig langhaarig war. Die schwarzen Strähnen fielen ihm fast bis auf die Brust. Der eher schüttere Schnurrbart, der dunkle Pullover und die ebenso dunklen Augen verstärkten das Bild. Die 4 Gedichte in diesem Band waren die erste Veröffentlichung von Lutz Seiler.
Härtere Zeichen. Ein Porträt des Büchnerpreisträgers Lutz Seiler von Helmut Böttiger.
Einige Leute wussten auch, dass Lutz Seiler mit demselben Ausdruck wie auf dem Foto in der Assel in der Oranienburger Straße in Berlin als Kellner arbeitete. Das war ein Lokal, in dem ostdeutsche Aussteiger missmutig die ersten hedonistischen Westhipster musterten, die nebenan im Obst und Gemüse verkehrten.
Wir hatten den Tischdienst, den Milchdienst, den Druck einer Lehrkraft in den Augen, Gelee in den Ohren, bis sie verstummte, die Schwerkraft verstummte, in unseren Mützen, das waren die Schmerzen.
Die Assel, das Ostberliner Szenelokal um 1990, wird 30 Jahre später noch einmal lebendig. Und zwar in Lutz Seilers Roman Stern 111. Auch die Hauptfigur Karl Bischoff arbeitet hier als Kellner. Er hat Kontakt zu einer Szene von Ostberliner Hausbesetzern gefunden, deren Mittelpunkt ein charismatischer Held namens Hoffi ist. Die Assel gehört zu den instand gesetzten Häusern, in denen die Hausbesetzer jenseits aller staatlichen Zwänge zu leben versuchen. Die Grenzen zwischen Lutz Seilers eigenen Erlebnissen und den Wahrnehmungen seines Protagonisten Karl sind fließend. Auch Karl hat gerade einige Gedichte veröffentlicht. Er sieht das Foto von sich in einer, wie es heißt, lang erwarteten Anthologie.
Das lange, wirre, nur halb gekämmte Haar, die Lederjacke, die Zigarette in der Hand, die weichen, ernsten Wangen, irgendwie einsam, aber nicht leidend, das Schwarz unter den Fingernägeln, wahrscheinlich vom Kohlen ausgraben, und dann dieser Schnauzbart, seine zählbare Anzahl pubertärer Härchen, die alles, einfach alles, lächerlich machten.
Die Selbstironie kommt nicht von ungefähr. Karl denkt in dieser Passage darüber nach, wie ihn seine Freundin Effi wohl auf dem Foto wahrnimmt. Man merkt, dass hier etwas in Bewegung kommt. Karl will ein Dichter werden. Und auch Lutz Seiler beginnt in den 90er Jahren eine Zeitschrift namens Moosbrand mit herauszugeben. 1995 erscheint im Oberbaum Verlag sein erstes Buch. 5 Jahre später wird er dann mit dem Gedichtband Pech und Blende bekannt. Die Vision seines Romans Stern 111 löst sich ein.
Also zerfallen die Häuser, werden wir endlich wieder klein und reiten zurück in die Dörfer aus Holz, aus Stroh, aus denen wir kamen, rissig und dünn.
Pech Pech und Blende sind Fachbegriffe aus dem Uranbergbau. Damit öffnet sich ein spezifischer Hallraum aus Seilers Kindheit. In den Gedichten ist vom Geiger, Zähler, Herz des der Radioaktivität ausgesetzten Vaters die Rede. Das Wismutstadion taucht einmal auf, in dem die Fußballer der VEB Wismut, dem Uranförderbetrieb, auflaufen. Und irgendwann wird auch das Ticken der Kartoffeln in den Speisekammern benannt. Einmal in einer alles durchdringenden Radiometaphorik vereinigen sich sämtliche Inkredenzien des Seilerschen Kosmos zu einem alliterierenden Rhythmus. Verschwimmen Kindheit und Industriezeitalter, die radioaktive Heimat und ferne Verheißungen.
Im Radio schlief das Radiokind mit Röhren und Relais, die es allein für sich begriff, ein Tacken, wie von großen Schiffen blinken etwas zwischen abends aus, dann still und leise wieder ein. Allein im Dunkeln kamen die später unauffindbaren Frequenzen, lokale Frequenzen des Alterns, verschwundene Dörfer und ihr schwaches Chromosomenstrichwerk auf den Skalen. Es gibt diese Kindheit und es gibt dieses besondere, ungebrochene, einheitliche Empfinden von Raum und Zeit in der Kindheit. Das hat man später nicht mehr und es gibt so ein Verlustempfinden im Nachhinein, dass man nicht mehr in dieses, es ist ein metaphysischer Verlust, der eintritt und der das Schreiben in Gang setzt und das Schreiben möchte gern, zumindest das Schreiben möchte gern in dieses Gebiet zurück und bezieht von dort seine Bilder. Und ich habe versucht, an die Ausgangspunkte meiner Bildwelt, an das erste Schauen zurückzukommen, an die ersten Wahrnehmungszustände. Und das waren Wahrnehmungszustände, in die dann eben die konkrete, wo sich diese konkrete Bildwelt des Uranbergbaus natürlicherweise anschließt, weil es halt dort war, weil das die Dörfer waren, die daran glauben mussten und weil meine Familie dort gearbeitet hat. Das ist halt Schicksal, Biografie. Die Herkunft ist halt für jeden Schriftsteller ein unverzichtbares Material, obwohl ich meine, dass die Gedichte nicht im engeren Sinne biografisch sind, also dass sie jetzt nicht arbeiten an Rekonstruktion der eigenen Biografie. Also auf diese thematische Seite, glaube ich, lassen sie sich nicht beschränken. Aber die Bildwelt hat eine Kraft, auf die man nicht verzichten möchte. Die Bildwelt, die aus der Kindheit kommt. Und man hat eben immer mit diesem Verlustgefühl zu tun.
Nach Kulmitsch und Gera wohnte Seiler zunächst in Berlin und dann in den Weiten der Mark Brandenburg. An seinem jetzigen Haus in Wilhelmshorst bei Potsdam liest man an einer Gedenktafel, dass hier von 1953 bis zu seiner Ausreise aus der DDR im Jahr 1971 der Lyriker Peter Huchel gewohnt hat. Huchel wurde neben seinen Gedichten in den 50er Jahren vor allem als Chefredakteur der Zeitschrift Sinn und Form bekannt. Lutz Seiler ist 1963 geboren, im selben Jahr, in dem Huchel in der DDR verbannt und in seinem Haus im Hubertusweg in Wilhelmshorst buchstäblich gefangen gehalten wurde. Seiler stieß zum ersten Mal auf Huchel, als er seinen Armeedienst ableisten musste.
An unserem Standort Merseburg gab es das Leunawerk und zum Leunawerk gehörte eben eine kleine Bibliothek, Leunawerke Walter Ulbricht, Zweigbibliothek. Und dort gab es immer eine Kiste und das war die Kiste der aussortierten Bücher, wo man für eine Mark oder 50 Pfennig Bücher aufkaufen konnte, die von den Bibliothekaren aussortiert worden waren. Das war sozusagen die Kiste meiner ersten Leseerfahrung und darunter war wahrscheinlich oder ganz bestimmt unheimlich viel Schrott, aber komischerweise eben auch Peter Huchel Gedichte, Aufbau Verlag 1948. Ich wusste nicht, wer das ist, Peter Huchel. Vorn in dem Band gab es einen Stempel, da stand geprüft nach der Liste der auszusondernden Literatur von 1946. Und dann gab es einen Stempel, ausgesondert 1983. Und dazwischen waren also drei Entleihungen notiert. Und ich dann als der vierte Leser sozusagen durfte das Buch mitnehmen. Und ich habe es mitgenommen in unser Feldlager.
Beim Urinieren, im Schutzwald, beim Sprechen. Wir hatten Zitate. dass wir den Schattenseiten des Planeten wenigstens eine Lichte entgegenhielten, erst alle gemeinsam und dann jeder noch einmal still für sich. Das war ein Lager, in dem wir als Kompanie die Aufgabe hatten, eine Scheinbrücke zu errichten. Das war überhaupt unsere Spezialität, Attrappen. Das Ziel war, dass im Luftbild der Tornados auf diesen kleinen Bildschirmen, die die Piloten haben, das so aussieht, als ob da eben ein Panzer ist oder als ob da eine Brücke, eine Panzer-Ponton-Brücke ist. Aber es war keines, war eine Scheinbrücke, die nur aus Tonnen und Blechen zusammengeschweißt war. Und für diese 3 Wochen entnahm ich also auch Huchel mit.
Seiler, der Thüringer, stieß auf den Brandenburger Dichter Peter Huchel, als er noch lange nicht ahnen konnte, dass er einmal in dessen Haus wohnen würde. Aber an der Initiative, Huchels Wohnsitz in Wilhelmshorst als Gedenkstätte zu erhalten, war er von Anfang an beteiligt. Und so beschäftigt ihn zwangsläufig, dass er nun seinen Schreibtisch am selben Ort hat, an dem ein berühmter Dichter Jahrzehnte vor ihm schon schrieb. Es gibt auch ein Gedicht, in dem die gemeinsame Adresse zum Thema wird.
Hubertus Weg. Heimleuchten, Hartwuchs. Der preußische Wald ist Moränenmechanik, als ob er noch aufrücken könnte, Wort für Wort, wenn kühl im Laub mit dem Regen, der kommt, der Wind anschlägt und sein langes, langsames Sprechen beginnt, jahrelang selber Wald gewesen, tags in den Lichtbeständen der Bäume, nachts in den Maserungen der Iris vergraben, jahrelang nichts.
Mit der Situation Huchels im Hubertusweg festgesetzt, eingesperrt zu sein, hat Seiler nichts zu tun. Dennoch glaubt man in seinem Gedicht durch Huchel hindurch und auf das eigene Gedicht übergreifend, eine ähnliche spezifische DDR-Erfahrung mitschwingen zu hören. Auch bei Seiler ist die Landschaft historisch geprägt und durchdrungen.
Es steckt was drin von dieser Verfolgung des Einzelnen in dieser Gegend durch den Staat oder durch die politischen Umstände in diesem, der preußische Wald ist Moränenmechanik. Da kann man, wenn man möchte, kann man da die Armeen vorrücken sehen. Und da ist diese preußische Militärgeschichte unter Umständen mit abgebildet, dieses auf, als ob er noch aufrücken könnte. Also als könnte jederzeit, es gibt bei Heiner Müller ja an einigen Stellen seines Werkes solche Bilder, wo der Wald dann plötzlich die Armee ist oder die Armee aus dem Wald heraustritt. Und so eine ähnlich bedrohliche Szenerie soll auch anklingen.
In Seilers Gedichten ist das Bedrängende, das Dunkle der DDR-Geschichte genauso erhalten wie bei Huchel. Was bei Huchel die konkrete Verfolgung, der konkrete Arrest war, ist bei Seiler die Erfahrung der Umweltzerstörung, die Zerstörung der Kindheit, der Drill in Schule und Kaserne. Seilers Texte sind von einer charakteristischen Musikalität geprägt, von einem pochenden, immer magischer werdenden Grundrhythmus. Es liegt eine Schwere darin, die sich aber unvermutet in ungeahnte leichte Höhen schwingen kann. Ein Ton, der ihn von den meisten Lyrikern seiner Generation unterscheidet. Ein Lebensgefühl des Ostens vielleicht. Am nächsten fühlt er sich einem Dichter, der einer Generation zwischen ihm und Huchel angehört.
Ich war über die ganze Zeit, also auch im Studium schon bis heute, ein begeisterter Leser von Wolfgang Hilbig. Von seinen Gedichten. Ich hatte diesen ersten grauen Pappband Stimme, Stimme, der im Osten erschienen ist. Ich habe eine sehr starke Erfahrung auch im Lesen. Es ist auch ein Ding, das hieß Prosa meiner Heimatstraße. Mit diesem Gedicht habe ich 1997, glaube ich, auf der Rückfahrt von Hiddensee, wo ich immer mal so ein paar Schreibtage verbracht habe, im Bus gesessen, von Schaprode nach Stralsund und habe das gelesen. Und ich könnte noch die Zeile zeigen, glaube ich, an der ich dachte, dass Pathos möglich ist.
Seilers Texte entstehen sehr langsam. Das Durcharbeiten ist jeder Zeile anzumerken. Einmal heißt es:
Mit Abstand entstehen härtere Zeichen.
Das trifft auch auf seinen ersten Erzählungsband, Die Zeitwaage von 2009 zu. Wie in der Lyrik erscheinen in der Prosa wenige konkrete Details in mehreren Perspektiven. Die wesentlichen sinnlichen Erfahrungen setzten sich ständig neu zusammen. Und es ist ein zentraler Moment, wie sich Vater und Sohn am Sonntagmorgen zur Garage aufmachen, um das Auto, einen sowjetischen Schiguli, zu warten und immer wieder zu reparieren. Die Bestandteile der Werkzeugkiste verbinden sich automatisch mit dem Glockengeläut aus der nahegelegenen Kirche. Und so wird das Mechanische und Maschinelle für diesen Autor ganz zwangsläufig zu einem poetischen Ausgangspunkt. Die Vergänglichkeit zeigt sich bei Seiler insbesondere bei Garagen, Motoren, Schrauben und Öl. Seine literarische Technik entspricht genau dem, was er für die Garagen zu DDR-Zeiten anhand der Schigulis, Trabants und Wartburgs beschreibt. Es sei die endlose Inspektion, die immerwährende Durchsicht. Es ist ein Drehen und Wenden, die Prüfung jedes Details, bis Satzbau und Grammatik so fein poliert sind, dass die Worte aus sich heraus zu leuchten beginnen.
Und man hat sich so ein intensives Verhältnis zu Dingen erworben und zu Werkzeug erworben. Und dann später war es noch deutlicher auf dem Bau, was es bedeutet, für den Maurer seine eigene Werkzeugkiste zu haben. Und da kann man fast so eine Ästhetik des Werkzeugs aufmachen, was es bedeutet, das Werkzeug gut zu reinigen. Nicht nur, dass die Kelle leicht eingeölt ist, damit man dann am nächsten Tag, das ist wichtig für das Putzen der Wand, damit der Mörtel gut von der Kelle rutscht. Aber es hat auch eine irrationale Bedeutung darüber hinaus für den Arbeiter. Es ist die Pflege seiner Existenz. Es vergegenständigt sich ein Verhältnis zur Welt, zu Dingen. Man hat ein Verhältnis zu Dingen.
Das biografische Material verwandelt sich dabei. Die Erzählung Die Zeitwaage gibt seinem ersten Prosaband den Titel und sie bildet eine erste, ins Ästhetische übersetzte Version der konkreten Erfahrungen, die etliche Jahre später im Roman Stern 111 wieder aufgenommen werden. Schon die Ich-Figur in der frühen Prosa besetzt eine leerstehende Wohnung in Ost-Berlin, kellnert in einer der ersten improvisierten Kneipen in der Oranienburger Straße und beschreibt in glühenden Farben einen Arbeiter, der dort regelmäßig sein Frühstück bestellt. Im Lauf der Zeit wird dieser Arbeiter zu einem Sinnbild, zum Inbegriff jener proletarischen Idealzeit, die es zwar nie gab, die aber jetzt dennoch zu Ende geht. Es ist ein Motiv, das den Autor Lutz Seiler in allen seinen Werken umtreibt.
Es gibt so eine Art Verlustempfinden aufgrund dessen, dass das Bild des Arbeiters scheinbar wie verschwunden ist. Es ist so, dass es etwas gewesen ist, was mich beschäftigt hat für diese Erzählung, die Zeitwaage, weil der Held dort einem Arbeiter begegnet, der ihn an seine eigene Vergangenheit erinnert und ihn sozusagen versöhnt damit, dass er der Arbeiterschaft entflohen ist, nämlich in diesen komischen Kellnerposten. Und der Held reflektiert überhaupt nicht, dass er sozusagen in der untersten Schicht der Arbeiterschaft gelandet ist, in so einer Art Hilfsjob gelandet ist, weil damals war es ja so in der Nachwendezeit, Kellner waren nicht Kellner, sondern Kellner waren alle Künstler. Also man kellnerte nicht mit einem Kellner, sondern entweder mit einer Geigerin oder mit einem Restaurator oder mit einem Maler und so weiter und so fort.
Und dann, direkt im Anschluss, folgt etwas sehr Bemerkenswertes. Seiler spricht bereits 2009 bei Erscheinen des Erzählungsbandes Die Zeitwaage über einen Roman, von dem er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass er ihn jemals schreiben würde.
Das Kellner war ein Laufsteg des künftigen Künstlertums. Und wenn ich das noch anfügen darf, das hatte ich schon mal erlebt. Ich war 89 Saisonarbeiter auf Hiddensee im Klausner. Und dort war es auch schon so, also die Kellner, natürlich aus anderen Gründen, das war ein promovierter Philosoph, ein Sozialwissenschaftler und ein unpromovierter Philosoph. Und der Abwäsche arbeiten zwei Schriftsteller. Und dieser promovierte Philosoph, der später auch Schriftsteller wurde und auch ein Buch gemacht hat bei Matthes und Seitz, der hatte ein Bild von Rimbaud auf der Registrierkasse stehen. Und jedes Mal, wenn der seinen Betrag in die Kasse hackte, guckte er auf den Rimbaud und flüsterte, Ruhm, wann kommst du? Aber das war sozusagen der Vorlauf für die Assel in der Nachwendezeit, wo auch keiner wirklich Kellner war, sondern alle waren Künstler.
Der Roman Koso, den Lutz Seiler hier schon fast aus dem Unbewussten heraufbeschwört, erschien dann im Jahr 2014. Es handelt sich zum einen um ein ungemein realistisches Buch über den Sommer 1989 auf Hiddensee, aber gleichzeitig ist es auch ein fantastischer Ausflug in die Poesie mit vielen Anspielungen auf die Literaturgeschichte.
Im Vordergrund stand tatsächlich, dass ich entdeckte, dass diese wenigen Wochen, die ich selbst als Abwäscher da oben im Dornbusch im Klausner gearbeitet habe, dass das wahrscheinlich ein Stoff ist. Also das Buch ist überhaupt nicht die Rekonstruktion dieser Zeit oder des Sommers 89, aber ich habe diesen authentischen Ausgangspunkt gehabt, von dem aus ich dann weitergehen konnte, bis auch in fantastische Passagen hinein, also die man niemals selbst erlebt haben kann und vielleicht auch gar nicht erleben möchte. Aber ich brauche diese authentischen Ausgangspunkte ins Fantastische hinein. Und dann, wenn ich sie habe, kommt mir das Fantastische nicht weniger real oder wahrscheinlich vor. Also unter Umständen ist das dann sogar plausibler als das sogenannte Selbsterlebte. Das meiste vom Selbsterlebten kann man ja ohnehin nicht verwenden. Das ist literarisch einfach nicht brauchbar, weil die Wirklichkeit immer zu übertreibt. Und man muss dann eben etwas erfinden.
Hiddensee war in der DDR der exklusivste Treffpunkt der Aussteiger. Die Insel schien am Ende der Welt zu liegen. Sie bildete den entlegensten, gerade noch erreichbaren Teil des Staates. Von einem bestimmten Punkt aus kann man zum Greifen nahe die dänische Insel Möhn sehen. Die Hauptfigur Ed Bentler flieht aus dem Studienort Halle an der Saale auf dieses exterritorial wirkende Gelände. Und dort jobbt er in der Gaststätte Klausner.
Vor einem Stützpfeiler mitten im Gastraum thronte die Kasse. Wann immer Rimbaud an das ungewöhnlich hohe Pult herantrat, fasste er das Foto seines Namenspatrons ins Auge und flüsterte die Frage: Ruhm, wann kommst du?
In der Aussteigerszene im Klausner ist ein charismatischer Mann namens Kruso so etwas wie der Anführer. Sein Name erinnert nicht von ungefähr an Robinson Crusoe in Daniel Defoes berühmten Roman. Seilers Roman Crusoe knüpft an frühere existenzielle Erkundungen an, an Bildungs- und Entwicklungsromane, die mit Abenteuergeschichten begannen, die aufklärerische Sinnsuche des 18. Jahrhunderts verkörperten und in der Romantik widersprüchliche und suggestive Formen annahmen. Realismus und Mythos gehen ineinander über. Die Beziehung zwischen Ed und Crusoe wird durch Gedichtzeilen vorangetrieben.
Also alles, was er sieht, wird quasi wie mit Untertiteln in Versen. Da läuft immer irgendein Vers mit. Und in seiner Not kommt es dann zu dieser Szene, wo er beginnt aufzuspringen und Trakel vorzutragen. Ja, mehrere Gedichte hintereinander. Und unter anderem das Gedicht Sonja von Trakel und die Schwester, Crusoes Schwester, die vermutlich beim Fluchtversuch ums Leben gekommen ist über die Ostsee, hieß Sonja. Und plötzlich sind diese Gedichte also eine Art Kassiber zwischen den beiden. Es ist eine gemeinsame Fremdheit, die sie enger zusammenschweißt, als wenn sie alles immer zu aussprechen würden.
Das Geschehen ist nicht in erster Linie psychologisch motiviert, sondern durch Sprachbilder. Die Besatzung der Gaststätte Klausner, die um Crusoe herum kocht, kellnert, putzt und abwäscht, nimmt Züge der Artusrunde an, einer Tafelrunde mit 12 Rittern oder sogar 12 Aposteln. Schon bei der Ankunft Eds wirkt die Insel wie eine Ritterburg. Ständig schimmern ältere Sprachschichten durch. Charakteristisch ist auch, dass man hier im Sommer 1989 von der Zeitgeschichte kaum etwas mitbekommt. Alle verlassen die DDR, aber in der Gegengesellschaft auf Hiddensee nimmt man davon lange nicht sonderlich Notiz. Dass die Zeit der Crusoe-Gemeinde auf Hiddensee mit dem Ende der DDR zwangsläufig untergeht, muss gar nicht näher erklärt werden.
Ed macht eine Entwicklung durch, er lauscht Crusoe den eigenen Ton ab. Darum geht es, ein eigener Ton so gut wie ein eigenes Schicksal, sagt er selbst. Und im selben Maße, wie Crusoe zugrunde geht, und das grundiert auch die Dramatik dieser Freundschaft, es schafft es Ed, ein Mensch zu werden und etwas Eigenes zu haben.
Im Jahr 2020, 6 Jahre später, erschien Lutz Seilers zweiter Roman, Stern 111. Er schließt direkt an Crusoe an und spielt im politisch-dramatischen Herbst und Winter 1989-90 in Berlin. Aber das Personal und die gesamte Szenerie sind auf raffinierte Weise verschoben. Der Protagonist Karl Bischoff ist wieder ein poetischer Randzonengänger, der Hals über Kopf in die fantastischen Wirren der Zeitgeschichte gerät und biografische Erfahrungen des Autors in eigene ästhetische Welten überführt.
Ich habe wieder einen Zugang zu Berlin gefunden über das Schreiben und über die Recherche und über das Aufsuchen dieser Orte, die heute ja so vollkommen anders aussehen. Aber es sind diese Orte noch. Überhaupt für mein Schreiben ist es wichtig, Orte zu legen, von denen aus sich dann die Narration entwickeln kann. Ja? Es reicht, dass man weiß, man ist da gewesen, auch wenn man ein ganz anderer Mensch gewesen ist. Es gibt eine authentische, beglaubigte Verbindung zu einem Ort wie der Rieckestraße. Die ist eine Art Heimatstraße. Es ist kein Wort von mir, das hat Wolfgang Hilbig erfunden, dieses Wort Heimatstraße. Es gibt ein großes Poem von ihm. Und in diesem Sinne, also auch in diesem Gefühl, gehe ich dann dort lang.
Stern 111 spielt in einer Phase des Übergangs. Es geht um die wenigen Monate, in denen die DDR noch formal existierte, die Grenzen jedoch bereits geöffnet waren. Eine Zeit lustvoller Anarchie, aber auch der Verunsicherung. Die Hauptfigur Karl durchläuft, wie vorher Ed in Kruso, einen ganz eigenen Bildungsroman. Er stößt zur Hausbesetzerszene Ostberlins, dem sogenannten klugen Rudel um den Anführer Hoffi. Aber parallel dazu lernt Karl, der ein Dichter werden will, Gedichte kennen, die am Prenzlauer Berg kursieren. Gedichte, die groß und wichtig sind, wie es einmal heißt.
Diese Wohnung dort in der Rieckestraße, die ihm das kluge Rudel, in das er da gerät, verschafft, ist, wie er sehr schnell merkt, ideal. Das ist eine der Höhlen, wo er glaubt, die ist wie gemacht für mein Vorhaben, eben hinüberzukommen, in diesen Übergang zu finden, diese Passage zu finden in ein poetisches Dasein. Das ist eine völlig abstrakte, romantische Vorstellung. Und auch da macht Karl ja eine Entwicklung durch. Am Ende kann er das dann sehen, was das eigentlich ist, was er da angestrebt hat und wie ungenügend und abstrakt das im Grunde ist. Und dass es im Grunde keinen besseren Stoff gibt als dieses Leben. Ja, das ist als Stoff verrückt genug und einen besseren wird es nie geben.
Das Spiel mit gesellschaftlichen und persönlichen Schwellensituationen ist das zentrale Motiv des Romans. Und am Ende kommt Karl auf andere Weise an, als er es sich ursprünglich gedacht hat. Den Autor Lutz Seiler erkennt man aber auf jeden Fall wieder. Er schließt auch in Stern 111 wieder an die Werkstattträume seiner Kindheitsessays an. Es ist wohl derselbe Schiguli aus der Garage seines Vaters, mit dem Karl auch in diesem Roman von Halle aus losfährt und in Berlin landet. Bald wird er dort in der Szene als Schiguli-Mann bezeichnet, als nachgerade mythische Figur. In der Figur des Karl Bischoff verschmelzen unwillkürlich sein Dasein als Maurer und sein Dasein als Schreibender. Überall stößt man auf fein ausgearbeitete Intarsien. Was in Kruso das Radio namens Viola war, das die Nachrichten des Deutschlandfunks in die Küche der Gaststätte Klausner transportierte, das wird im nächsten Roman zum titelgebenden Stern 111, einem 1964 entwickelten Vorzeigeprodukt der DDR aus dem Kombinat Sternradio in Berlin. Man kann die Rolle des Radios in beiden Romanen als Teil eines großen Gesangs auf das Ende des mechanischen Zeitalters lesen, den Seiler bereits in seinen Gedichten angestimmt hat. Doch er geht darüber hinaus. Alles ist immer gleichzeitig präsent. Die Erinnerung reichert die Gegenwart neu an und im Prozess des Schreibens schwingt auch die Zukunft mit.
Die Zeit macht ja nicht alles wahr, was man sich wünscht, aber indem man sich erinnert, auch an die Situation des Verlusts erinnert zum Beispiel oder an Situationen, in denen das Leben etwas mit einem gemacht hat, was man sich nicht unbedingt gewünscht hat, an Situationen von Vergeblichkeit, wie sie jeder erlebt hat. Kann daraus so eine Art, das ist ganz kurios, das macht das Erzählen mit einem Moment der Verheißung entstehen, als könnte später aus diesem doch sehr faktisch negativen Moment quasi ein utopischer Moment entspringen. Und das gelingt im Erzählen oder in der Arbeit am Erinnern.
Härtere Zeichen, ein Porträt des Büchner-Preisträgers Lutz Seiler von Helmut Böttiger. Es sprach Mirko Böttcher, Ton Andreas Stoffels, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.